Narrativ aufbaut und versucht sozusagen nicht durch eine Theorie, sondern durch eine Geschichte, durch eine Erzählung zu kontextualisieren und zu erklären, das, was heute passiert oder in letzter Zeit passiert. Vielleicht gehört das tatsächlich in unseren Kontext, weil fundamentalistischer islamistischer Terrorismus sozusagen tendenziell gesehen wird als die einzige Alternative zur westlichen Zivilisation. Ja, sagen wir so. Also nach dem Kommunismus ist weg und das ist weg und jenes ist weg und so weiter. Das ist der einzige sozusagen Gegenposition. Und wird auch so stilisiert von Baudrillard auch weitgehend. Ja. Und zwar schon damals in diesem früheren Buch spricht er über islamische Selbstmordattentäter als der einzige Potlatch gegen den Westen, einzige Alternative gegen den Westen. Ich werde übrigens darauf reagieren. Ja. Ich möchte in meinem Vortrag eben dieses Thema islamischer Terrorismus und seine Position bei Baudrillard zum Thema machen. Also was ich dazu zusammen habe, das sage ich ja dann am Freitag. Wenn man aber die Frage so stellt, wie er das stellt, das heißt, ist Islam als Religion etwas, was als Religion den Kapitalismus verhindert? Und Kapitalismus zu verhindern, bedeutet einfach halt Alternative zu werden oder zu sein, potenziell oder aktuell, zum kapitalistischen Westen. Ist das da sozusagen in der Religion selbst angelegt, ja, diese Unmöglichkeit der Aufbau des Kapitalismus? Und wenn man da Vergleich mit Christentum und anderen Religionen, dann muss dieser Vergleich korrekt ausfallen, würde ich sagen. Und ich glaube, dieser Vergleich von Anfang an, ich habe das Buch nicht gelesen, aber so aus allgemeinem, es ist keine Kritik als an der Buch, was da steht, aber generell würde ich sagen, es ist nicht korrekt, der Islam und islamische Länder stehen sich mit dem Westen zu vergleichen. Dieser Vergleich hinkt eher oder ist einseitig. Wenn man aber islamische Länder, die islamisch regierte Länder mit etwa Lateinamerika vergleicht, meinetwegen mit Russland vergleicht und allen anderen Ländern, dann merkt man sofort, also nicht westlich, dann merkt man sofort, dass der katholische zum Beispiel Lateinamerika ebenfalls keinen selbstständigen Kapitalismus entwickelt hat. Ja. So kann man genauso ein Buch schreiben, inwieweit die katholische Kirche den Kapitalismus verhindert, ja? Oder nicht verhindert. Ja. Weil wir haben einen Kontinent. Dieser Kontinent ist ausschließlich katholisch, ja? Pure Form, und da gab es ja keinen Kapitalismus. Wenn wir zum Beispiel byzantinische Orthodoxie nehmen, wie auch immer Russland dynamisch war im 19. und 20. Jahrhundert, bis zur Supermacht und so weiter, eigenständig kapitalistisch war es nie. Ja. Das heißt, osteuropäischer Christentum war auch keine Dynamisierung. Das Judentum kann man sowieso vergessen, weil Israel ist eine künstliche und spätere Konstruktion. Ja? Was das Judentum erlaubt oder nicht erlaubt oder möglich macht oder nicht möglich macht, das können wir nicht sagen, was wir keine jüdische Stadt hatten. Also, Kapitalismus ist de facto entstanden im Westen. Also nicht im Christentum, sondern im Westen. Schlicht und einfach im Westen. Ja. Nicht westliche christliche Staaten sind auch nicht kapitalistisch. einfach im Westen, in einem sehr, sehr kleinen Teil des Westens. Also nicht in Spanien, nicht in Italien, ja, nicht einmal wirklich in Frankreich, ja, und nur sehr spät. Und mehr oder weniger selbstständig in Japan und China. Wenn man überhaupt jetzt versucht, aus dieser Lage versucht abzuleiten, sozusagen günstige Bedingungen für den Kapitalismus, ja, das ist die Frage, dann sind es starke, aber wertneutrale Staaten. Ja. Das heißt, der Kapitalismus begann sich zu entwickeln in Westeuropa, in Holland, dann in England, nachdem diese Staaten sich als wert- und religionsneutral erklärt haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Aufklärung entweder nicht stattfand oder stattfand als eine gesellschaftliche und nicht staatlich-politische Kraft. Ja. Das heißt, solange Frankreich tatsächlich ein Staat der Aufklärung war, wo die Aufklärung statt Ideologie war, zum Beispiel am Ende des 18. und 19. Jahrhunderts, gab es überhaupt keinen Kapitalismus auch in Frankreich. Ja. In Frankreich hat sich Kapitalismus entwickelt, als der französische Staat die Ideale der Aufklärung verraten hat, wurde korrupt und hat sich mit Katholizismus arrangiert. An dem Moment ging es los. Ja. Also an dem Moment, an dem der französische Staat seine aufklärerische Ideale verraten hat, hat sich Kapitalismus schnell entwickelt und die französische Ökonomie ging den großen Schritt voran. Das heißt, nur in den, auf den Territorien, auf den Staaten, wo kein Staat und keine gesellschaftliche Kraft überhaupt irgendwelche Ansprüche stellt, moralische, ästhetische, ideologische, politische, religiöse Art, entwickelt sich Kapitalismus. Also Kapitalismus entwickelt sich in einer Situation, wie tatsächlich von Hobbes erklärt worden war. Also wenn man wirklich will, was über Kapitalismus zu lernen, muss man Leviathan von Hobbes lesen und dann erklärt er ganz, ganz klar. Es muss erstens eine Ordnung sein, Unsicherheit und zweitens keine Ideale oder Ideologie. Ja, alle Träger irgendwelche Ideologien müssen entweder ausgeschaltet, welche auch immer, inklusive auch aufklärerische, progressive oder kapitalistische, müssen ausgeschaltet werden oder keinen gesellschaftlichen Einfluss haben. Ja? Das muss eine absolute Maschine sein. Der Staat muss zu einer Maschine werden. Das ist übrigens eine chinesische politische Theorie, noch vom 15. und 16. Jahrhundert. Dort schon in der Ratgeber zu richtiger Staatsführung steht es, dass ein bester Weg, die Bevölkerung zu ernähren und Erträge an Reisproduktion zu erhöhen, ist, den Intellektuellen abzuschlachten. Ja. Weil da sind diejenigen, die den ökonomischen Prozess stören. Und zwar durch, allein durch ihre Anwesenheit. Ja. Auch wenn sie nichts sagen und nichts tun, sie stören einfach dadurch, dass sie irgendwelche andere Lebensweise vorschlagen als die kapitalistische. Und China war von sehr, sehr langer Zeit ein durch ein Gesetz regierte Gesellschaft, ein Staat, mit drei Religionen, die waren gleichberechtigt, Buddhismus und Konfuzianismus. Daoismus. Und der Staat war wertneutral in Bezug auf diese drei Religionen. Die gleiche Situation war in Japan. Ja, auch sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, ich denke, dass die Fragestellung, welche Religion für den Kapitalismus was Gutes tut, die Antwort ist keine. Kapitalismus keine inklusive Atheismus. Also überhaupt jede Metaphysik muss ausgeschlossen werden, jede Ideologie muss ausgeschlossen werden, jede Wertvorstellung muss ausgeschlossen werden. Die Gesellschaft, der Staat müssen auf eine maschinelle Funktion der Regelung der Sicherheitsbedürfnisse der Menschen reduziert werden. Dann funktioniert der Kapitalismus. Und wo dieser Kapitalismus, wo diese Bedingungen hergestellt worden waren, dort ging es gut im wirtschaftlichen Sinne, wo nicht, da ging es schlecht im wirtschaftlichen Sinne. Das ist die Antwort auf die Frage, auch warum in islamischen Ländern Kapitalismus aus eigener Kraft sich nicht entwickelt. Ja? Weil dort diese Bedingungen nicht hergestellt sind. Ja? Da gibt es keinen einzigen früher islamischen Staat. Bei unserer westlichen Zivilisation auch keine christliche. Ja? Unsere westliche Zivilisation von heute ist ein Verrat am Christentum plus ein Verrat an der Aufklärung. Ja? Aber zwei Verraten ergeben noch keine Ideologie. Ja? Und so, erst wenn die islamischen Länder Islam verraten und dann Einzel-Islam verraten und dann ihre eigene Aufklärung verraten und dann das alles verraten, ja, erreichen sie einen Zustand der Leere oder Zustand der reinen Maschinerie, soziale Maschinerie, die es ermöglicht, Kapitalismus, modernen Kapitalismus zu entwickeln. Solange sie an irgendetwas glauben, sei es Islam, sei es Sozialismus, sei es was auch immer, ja, sei es Kapitalismus einmal, ja, wird es nicht weitergehen. Nur wenn sie absolut nihilistisch werden, ja, dann wird es gehen. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, in welche Beziehung, und das muss man auch nicht vernachlässigen, ja, wenn man die Situation jetzt nicht historisch sieht, sondern aus einer theoretischen Perspektive. Dass auch die Gesellschaften, die keine eigenständige kapitalistische Dynamik produziert haben, sie leben doch im Kapitalismus. Ja? Das heißt, man kann nicht sagen, dass die arabischen Staaten oder islamischen Staaten nicht im Kapitalismus leben. Sie tun es. Ja? Auch wenn sie keine eigene Dynamik haben, aber das ist dann trotzdem eine Konferenz. Und letztendlich alles, was sie tun, im Einzelnen und insgesamt, ist von der kapitalistischen Logik definiert. Ja? Was ist der Al-Qaida, meinte ich. Al-Qaida ist ja eine multinationale Korporation. Ja? Es ist ein vernetztes System weltweit, das mit der Mittelpropaganda, Technik, mediale Technik und so weiter arbeitet, die in unserer Welt gehört. Ja? Das ist keine fundamentalistische oder historisch unterentwickelte Geschichte. Ja? Das ist die Geschichte, die in unserer Zeit ihren Ort hat. Genauso wie die ganze Ölproduktion, genauso wie der ganze Handel mit der Rohstoffen. Und so. Also in diesem Sinne denke ich, dass man eben diese zwei unterschiedliche Fragen stellen soll. Eine Frage ist nach der eigenständigen Kapitalismus. Da ist, glaube ich, Islam wie jede Religion problematisch für den entwickelten Kapitalismus. Die zweite Frage ist die Frage nach dem Modus des Existierens einer Religion und Gesellschaft im Kapitalismus, auch dann, wenn sie selbst eigenständig das nicht entwickelt hat. Ja. Und was Rönnison sagt, ist eher so eine allgemeine Klage über die Unterdrückung des islamischen Ländern durch den Westen. Ja, der sieht sozusagen die Geschichte der Benachteiligung der islamischen Länder durch den Westen als Kolonialpolitik oder Interessenpolitik. Aber der Kapitalismus hat niemandem versprochen, gerecht zu sein. Es ist keine Religion, die um die anderen kümmert. Ja. Das heißt, im Kapitalismus ist er definiert dadurch, dass er diese Sentimente nicht pflegt. Vom Kapitalismus das zu verlangen, ist da irgendwie gerade für einen Kommunisten oder früheren Kommunisten oder Marxisten eine merkwürdige Angelegenheit, wenn man plötzlich beginnt, moralisch zu argumentieren. Marx hat niemals moralisch argumentiert oder moralistisch. Das ist kommunistische Ideologie völlig fremd. Also Sozialisten und Sozialdemokraten, sie argumentieren moralistisch. Ja. Aber Kommunisten haben das nie gemacht. Marx hat auch nie gemacht. Sondern es geht um die Machtpolitik, ja, reine Machtpolitik. Und aus der Perspektive der Analyse der Machtpolitik sind alle Vorwürfe gegen den Westen absurd. Ja, weil der Westen sozusagen verfährt nach seiner Logik. Auch dort, wo islamische Länder ihre Macht haben, in Ölförderung und so weiter und so fort, benutzen sie ja auch. Ja. Und auch rücksichtslos. Ja. Das heißt, jeden Moralismus muss man vergessen. Und noch die Frage nach den Machtverhältnissen, unreale Bedingungen. Ja. Und die, denke ich, sind mehr und mehr vereinheitlich. Das heißt, jetzt, in unserem Jahrhundert, also damals schon, als er das Buch geschrieben hat, war es sinnvoll, das zu fragen. Aber ich denke, heute sich zu fragen, warum in meinem eigenen Land Kapitalismus sich entwickelt hat, ist zu spät. Es ist einfach zu spät. Es ist historisch. Eigenständige kapitalistische Dynamik ist nirgendwo zu erwarten. Das heißt, die Frage ist vielmehr, in welchem Modus und auf welche Weise ich mich einer globalen Entwicklung anschließe, wie finde ich einen optimalen Platz. Und dann denke ich, in der arabischen Gesellschaft, in der islamischen Gesellschaft, gibt es sehr unterschiedliche Antworten darauf. Und ich finde diese Opposition Islam und Westen völlig absurd, weil wenn man diese Länder anschaut, die sind sehr vielfältig. Und Antworten auf diese Frage sind sehr vielfältig, sehr heterogen. Einige machen das eine und andere was ganz anderes. Ja. Es gibt keinen einheitlichen Islam, es gibt keine einheitliche Strategie. Und die Frage nach kapitalistischer Entwicklung ist verspätet. Ich glaube, für unsere Zeit gilt sie nicht mehr. Weil man kann keinen Kapitalismus entwickeln unter heutigen Bedingungen, konkurrenzfähig in Bezug auf den allgemeinen globalen Kapitalismus. Das ist eine historisch unmögliche Aufgabe. Das wäre mein Kommentar zu dieser Erzählung. Ja, das ist weniger als eine Erzählung, aber sicherlich eine anregende Erzählung. Ich weiß nicht, ob es sonst Meinungen gibt zu diesem Thema. Auch von Ihnen, ja, Sie haben das Buch gelesen.
Also, auf andere Positionen, zum Beispiel die von Max Weber, der eigentlich wohl im Protestantismus dann die entscheidende Initiation für Europa sieht, warum man sich hier den Kapitalismus entwickeln konnte. Aber letzten Endes sind eigentlich die ganzen Argumente, die er vorbringt, anhand unzähliger Bibelparallelitäten, dass eben gewisse Mystik und Aberglauben oder was auch immer auch in den Bibel den Eingang findet, das nimmt er eben als Argument dafür, dass keine Unterschiede festzustellen sind, obwohl er sich gleichzeitig eben auch fragt, inwiefern auch das Niedergeschriebene im Islam oder im Koran und in der Sonne lebendig war in der islamischen Welt. Aber im umgekehrten Sinne hatte ich den Eindruck, für die Bibel nimmt er das eigentlich so vorstellbar, wenn sowas drinsteht, gilt irgendwie oder so.
Ja, ja. Das ist eben, man spürt ja gut, dass Sie das gesagt haben, man spürt, dass dieser nicht-marxistische Ansatz, ja, was mich von Anfang an gestört hat, Weberscher Ansatz als Alternative zum Marxismus vorgeschlagen praktisch. Und ich glaube, historisch völlig unkorrekt. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil wir gar keinen einzigen Staat kennen, in dem Protestantismus je gesiegt hat. In Deutschland Protestantismus hat nicht gesiegt, ja, im Sinne der Bildung einer eigenen Staatlichkeit. Auch in anderen Ländern nicht, auch in England nicht, auch in Amerika nicht. Ja. Vielleicht einzige wirklich konsequent uns bekannte protestantische Staat ist der Schweden. Ja. Und Schweden ist nicht gerade Ursprungsland des modernen Kapitalismus. Ja. Vielleicht jetzt entwickelt sich kapitalistisch, aber sehr spät. Das heißt Second Hand. Das heißt, Kapitalismus hat sich dort entwickelt, wo auch der Protestantismus seine Niederlage erfahren hat. Vielleicht protestantische Sekten waren da in diesem Sinne aktiver als andere gesellschaftliche Gruppen, das kann sein. Weil sie auch sehr benachteiligt waren nach diesen Niederlagen. Aber nirgendwo in Ländern des klassischen Kapitalismus hat Protestantismus gesiegt und seine eigene staatliche Institution außer Schweden eben aufgebaut. Ja? Und Schweden war ein relativ repressiver Staat, ein Imperium, das kleines Imperium, das ständig sozusagen involviert war in Kämpfen regionaler Art. Und so denke ich in der Tat, dass wir eher zurückgreifen sollen an radikale Theorien von Typ von Hobbes, ja, die versucht haben, areligiösen, machtpolitische Kontext für den Kapitalismus zu finden. Ich glaube nicht, dass Kapitalismus abgeleitet werden kann aus irgendwelchen religiösen oder antireligiösen Ideologien. Ich denke, das wäre nein. Aber als ja, als Ansatz.
Macht also Zufall?
Nee, war nicht Zufall. Aber wie ich versucht habe auszuführen, der Kapitalismus hat sich entwickelt in westlichen Ländern, weil sie keine christliche eigentlich sind und soweit sie keine christliche sind. Und wenn man allerdings gibt es eine gewisse Schicht der westeuropäischen Erfahrung, die das nicht zufällig macht, und das ist das römische Recht, das sich von Anfang an ausgebildet hat, in der Beantwortung der Frage, wie man in einer pluralistischen Gesellschaft ein neutrales Recht schafft. Ja. Wenn man jetzt schaut, Hobbes, amerikanische Verfassung, französische Verfassung später, sie greifen alle auf dieses Vorbild. Das heißt, sie führen ein, so eine Variante des römischen Rechts, ein neutrales Rechtssystem, das keine Unterscheidungen macht in Bezug auf irgendwelche Ideologien oder Glauben, sondern nur Voraussetzungen trifft für die Regelung der Eigentumsfragen und die Fragen der Sicherheit. Und so etwas wie ein Phänomen des römischen Rechts gibt es nur im Westen. Oder es gab parallele Entwicklungen, später in Japan und China, wie ich gesagt habe, das chinesische Recht und japanische Recht. Und interessanterweise, das sind die Gebiete, auf denen Kapitalismus die maximale Entfaltung gekommen hat. Das heißt, die Gründe muss man sehen in der rechtlichen Organisation des Raumes, auf dem das entstanden ist. Und die Länder, wo es kein römisches Recht verankert worden war, oder jemals diese Staatsform gab, das sind zum Beispiel alle muslimischen Länder. Die sind alle entstanden und hat sich entwickelt auf den Gebieten, die von Römern nicht besetzt worden waren. Ja. Schauen Sie Deutschland an. Es ist der rheinische Kapitalismus, es gibt keinen preußischen Kapitalismus. Rheinischer Kapitalismus ist aber das Rheingebiet der Kolonie, ja, Köln. Ja. Das sind die Gebiete, die besetzt worden waren von Römern. Ja. England war von Römern lange Zeit besetzt und verwaltet, Frankreich auch. Ja. Auch ein Teil von Spanien, Norditalien und so weiter. Das waren alle Gebiete des schnellsten Kapitalismus. Ja. Auch wenn man zum Beispiel sieht, ja, die Territorien des heutigen muslimischen Territorien, nur die Territorien, die von Römern früher besetzt worden waren, sind halbwegs kapitalistisch. Das ist Israel und Libanon. Ja. Libanon war kapitalistischer Staat. Und das war ein Staat auf dem früheren Territorium des Römischen Reiches. Richtet, ja, so diese kleinen Streifen, ja, von Römern verwaltet worden waren. Das haben, wenn Sie gesehen haben, Life of Brian, ja, es gibt eine gute Diskussion zwischen Ja, ich glaube, das war eine hebräische Befreiungsarmee, palästinensische Befreiungsarmee oder hebräische Befreiungsarmee. Und Befreiungsarmee der Palästina, ja. Und darüber, was Römer uns alle gebracht haben. Und in der Tat, Römer haben dies gebracht, diese Infrastruktur, rechtliche und sonstige, was von Leif und Brian auch sagen, die dann Kapitalismus ermöglicht, im zweiten Gang. Und das sind relativ kleine Gebiete in Westeuropa, und das sind relativ kleine Gebiete parallele sonst. Ich glaube nicht, dass das Kapitalismus als Machtphänomen ist kein ideologisches Phänomen. Kapitalismus ist kein ideologisches Phänomen. Es ist ein Macht- und Produktionsgefüge. Und es steht dort, wo dafür rechtliche, praktische, machtpolitische Bedingungen gibt und nicht, wo die richtige Ideologie oder falsche Ideologie herrscht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, dass wenn in muslimischen Ländern diese Bedingungen geschaffen werden, kann sich Kapitalismus dort genauso entwickeln wie woanders. Ja? Dafür, aber diese Maschinerie dort fehlt. Und diese Maschinerie dort fehlt seit sehr viel Zeit. Ja? Ja, die waren niemals da installiert. Die mussten noch installiert werden. Ja? Das ist ein schwieriger Prozess. Und ich frage mich, ob dieser Prozess überhaupt notwendig ist. Ich glaube nicht einmal das. Ja. Ich denke, es genügt, wenn man sich anschließt, wie gesagt, an die schon laufenden globalen Prozesse, ja, dass man irgendwo so wieder selbstgemachte, irgendwo kleine Kapitalismus macht. Das macht auch wenig. Jetzt davon abgesehen, ob Kapitalismus so eine gute Sache ist. Ja. Das muss man sich auch fragen. Aber es ist hier eine andere Frage. Die Frage, die man sich stellt, ob. Ja, die Geschichte ist so kompliziert, weil in diesem Islam-Kapitalismus-Konflikt. Ja. Ich glaube, der Rodinson war verführt durch eine Konfiguration von so etwas wie Islam im Westen, ja, so, diese Opposition. Und die Sache sieht so aus, dass hier eine Asymmetrie, grundsätzliche Asymmetrie in Selbstbeschreibung entsteht. Weil Europa selbst oder Westen selbst, Kapitalismus selbst, sehen sich als wertneutral. Wenn zum Beispiel jemand kommt aus dem islamischen Lager, aber aus einer anderen, also kulturkritisch, sie sagen, Kapitalismus ist so und so und so verdorben, ja, ungerecht, ja, was auch immer, hat diese negative Werte. Die Antwort darauf ist sicherlich, also eigentliche Antwort, nicht der Antwort, der Bush gibt. Ja? Er glaubt nicht an diese Antwort. Wir sind die Guten. Klar. Niemand glaubt daran. Man glaubt hier im Westen, dass man gar keine Wörter hat. Man schafft nur die Bedingungen, wo diese Wörter ausgehandelt werden. Ja? Darum geht es. Ja. Man hat gar keine Wörter. Deswegen versteht man auch nicht die Feindschaft von Islam und alle anderen gegen den Westen. Weil man ist bereit, den Leuten alles zu geben. Was sie wollen. Ja, wollen sie Moscheen, bitteschön, letztendlich wollen sie Theologie, auch wunderbar. Aber was brauchen sie? Man versteht überhaupt nicht, was die Menschen eigentlich wollen. Ja? Das Unverständnis des Westens in Bezug auf die auf die islamistische radikale Bewegungen ist die gleiche Art von Unverständnis wie in Bezug auf Kommunismus und Nationalsozialismus und so weiter. Das heißt, man fragt sich, was wollen die Leute? Sie haben schon alles. Ja? Sie haben ihre Ahnenlehre, sie haben die germanische Rasse, sie können das sozusagen unterrichten, sie haben ihre Instituten, sie haben ihre Museen. Sie haben alles, was man braucht, um ein ordentlicher Nazi zu sein. Ja? Warum wollen sie noch Macht und alles zerstören? Ja? Das ist doch schlimmer. Ja? Dann verlieren sie möglicherweise das auch. Geschehen ist ihre Museen und Universitäten, Bibliotheken und die Partei selbst. Ja? Was wollen sie Leute? Die sagen, wir wollen diesen Kapitalismus zerstören, weil dieser Kapitalismus so schlecht ist. Ja? Die Antwort ist, warum schlecht? Ja? Es ist überhaupt nichts. Und das ist ja eine ewige Konflikt zwischen Westen und dieser radikalen Ideologie. Weil der Westen versteht sich als Nullpunkt der Ideologie. Und die anderen wollen das nicht akzeptieren. Der Westen versteht diesen Anspruch nicht und die anderen verstehen nicht, was Nullpunkt der Ideologie ist, weil sie denken, Nullpunkt der Ideologie ist böse. Das ist so eine prinzipielle rhetorische Asymmetrie, mit der man umgehen muss, aber man kann nicht damit umgehen, dass man den Westen wiederum ideologisiert. So wie Max Weber das gemacht hat in der Auseinandersetzung mit dem Zahlensozialismus. Ja. Und versucht auch den Westen plötzlich eine geistige Grundlage zu liefern. Ja. Weil den Westen kann man keine geistige Grundlage liefern. Und der Westen eine geistige Grundlage zu liefern, bedeutet, der Westen zu verraten. Der Westen ist nur dann interessant und weltgeschichtlich ein Phänomen. Ja? Und der Westen ist ein Phänomen. Ja? Eine Gesellschaft, die ohne geistige Grundlage funktioniert, ja? in der Luft schwebt, geistig gesehen. Ja? Das ist interessant, das ist eigenartig. Ja? Alles andere ist nicht so eigenartig. Alles andere ist wie alles andere. So.
Auf welche Art würde man Kapitalismus kritisieren, wenn er sehr darlegen, also einen ideologiefreien Raum stattfindet und auch einen Raum gut und schlecht, wenn man sieht, das dann wirklich
ist? Ja, den Kapitalismus kann man kritisieren, theoretisch, ja. Theoretisch kritisieren, wenn man sagt, dass es, und das sagen sie Gegner, das sagen auch islamische Theoretiker, dass der Kapitalismus nicht ein Nullpunkt der Ideologie ist, sondern eine bestimmte Ideologie, und zwar eine schlechte. Ja, das heißt, durch die Ideologisierung des Westens, durch die Unterstellung, dass der Westen eine Ideologie hat, und zwar diese und nicht jene, gewinnt man ein Bild des Westens, dass man dann kritisieren und bekämpfen kann. Diese Ideologie, also diese Auseinandersetzung, funktioniert ganz gut, ja, solange es nur rhetorisch gemacht wird. Ja, solange man mit absolutem Nihilismus des Westens nicht direkt konfrontiert ist. Ist man mit diesem Nihilismus direkt konfrontiert, hat man große Schwierigkeiten. Ja, weil dieser Nihilismus ist stark. Ja. Auf der machtpolitischen Ebene. Ja. Um das ganz klar zu verstehen, kann man nachlesen, der klassische Text von Ernst Jünger, ja, ja, über die Massenmobilisierung, ja, nicht wahr? Totale Mobilisierung. Das wird so oft zitiert, ja, man muss ja einfach schauen, wie Junger tatsächlich argumentiert. Er sagt, warum haben wir Deutsche den Ersten Krieg verloren? Und die Amerikaner haben den Ersten Krieg gewonnen, schreibt die Amerikaner. Er sagt, weil die Amerikaner so auf dem Nullpunkt sind, sie haben keine Überzeugung, sie haben keine Bindungen, sie haben überhaupt sozusagen nichts, ja, an was sie halten könnten. Und deswegen kann man sich total mobilisieren. Ja, sie sind sehr beweglich. Man kann in 2 Jahren aus diesem Land alles machen, was man will. Und diese totale Mobilisierung von 0 auf 4, ja, er war beeindruckt, dass die Amerika am Anfang des Ersten Weltkriegs überhaupt keine militärische Macht war, da gab es ja keine Militärtechnik, nichts. Ja. Und in 2, 3 Jahren war die größte der Welt. Ja. Also wir haben es geschafft. durch diese Mobilität. Ja, die wird Deutschland nicht haben. Da sagt er, was wir brauchen, eine Kraft, die uns entwurzelt. Ja? Also Nazi-Partei war es mal. Ja? Die uns entwurzelt, total mobilisiert, aber noch besser als Amerikaner. Ja? Besser als Amerikaner. Weil Amerikaner sind einfach mobilisiert. Wir müssen aber auch ideologisch mobilisiert werden und ein richtiges, hohes Ziel haben. Dann werden sie mehr mobilisiert. Und das ist der Fehler. Ja? Weil man versteht nicht, dass mehr ist weniger. Ja? Das ist der verhängnisvolle Fehler aller antikapitalistischen Argumentation. Sie denken, wie wäre es schön, wenn man diese totale Mobilisierung bekommt, plus dazu aber diese Mobilisierung unterwirft großen Idealen des Islams, großen Idealen des Kommunismus, großen Idealen des dessen, großen Idealen dessen. Das wäre die richtige Kombination. Eurer Kapitalismus mit unserer moralischen Kraft. Das wäre was Wunderbares. Im nächsten Schritt, diese moralische Kraft zerstört total den Kapitalismus und man bleibt bei alten, weil Kapitalismus verträgt sich mit moralischer Kraft nicht. Kapitalismus verträgt sich nur mit Nutzen, Rechnung und totalem Nihilismus und Bereitschaft, alles zu tun, was Geld bringt. Wenn man das nicht hat, dann behindert man den Kapitalismus und irgendwann beginnt er nicht mehr zu funktionieren. Kapitalismus braucht einen ideologiefreien Raum, moralfreien Raum, was nicht mit dem Recht zu verwechseln ist. Kapitalismus braucht einen rechtlichen Raum, und zwar dringend, aber keinen moralischen. Weil die Rechte sind die Vorschriften, die die Sicherheit schaffen und wirkungsfähig vom Einzelnen begrenzen. Man kann sagen, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen und so. Dann ist es okay. Kapitalismus kann ganz gut damit umgehen. Ist ganz ordentlich. Aber wenn du moralisch argumentierst und sagst, nicht nur das darfst du nicht machen, sondern das sollst du machen, ja, dann geht Kapitalismus zugrunde. Und zwar sofort. Weil das Einzige, was Kapitalismus machen muss und soll, Geld machen. Macht akkumulieren. Ökonomie nach vorne bringen. Ja? Es genügt, ein anderes Ziel, kapitalistische Entwicklung zu setzen, zum Beispiel Sozialstaat, ich weiß nicht was. Und alles wird sofort gehemmt. Die Enthemmung der kapitalistischen Kräfte, die Mobilisierung des Kapitalismus, bedeutet zu schaffen einen totalen moralfreien Raum. Also wie in China jetzt, kann man alles machen. Gibt es kein Ziel. Nur bereichern, sich bereichern. Das ist das einzige Ziel. Dann geht es. Und ich denke, das ist diese Unreduzierbarkeit des Kapitalismus zu irgendwelchen Grundsätzen. Ja? Eben Unmöglichkeit, Kapitalismus zu legitimieren und abzuleiten aus irgendwelchen Einstellungen, dass die Leute so frustriert. Frustriert nicht nur Islamisten, ja, frustriert auch die Westler. Ja. Die wollen immer wieder sich selbst moralisch rechtfertigen und sagen, das sind die Guten und so weiter. Ja. Aber die Westler sind nicht die Guten, sind die Effektiven. Und die sind die Effektiven, gerade weil sie nicht gut sind, ja, sondern sind, wie sie sind. Und wenn sie gut sein wollen, ja, dann werden sie nicht effektiv. Okay. Ich würde
gerne zum vorigen Thema an. Da war doch dieses Interview oder dieses Gespräch von Jean Baudrillard und Jacques Derrida,
ja,
wo sie lange debattiert haben, ob dieser Krieg ein Ereignis ist oder nicht ein Ereignis ist. Ja. Könnten Sie das kommentieren?
Ja, das ist. Also die ganze These. Baudrillard geht davon aus, dass, dass dieser Krieg nie stattgefunden hat, ja? Der Golfkrieg. Ja? Weil sozusagen wir diesen Krieg nur durch die Medien zu sehen bekommen haben. Ja. Und das ist so etwas wie eine Erfahrung des Krieges, Erfahrung des Kampfes, überhaupt nicht stattgefunden hat. Ja, eine unmittelbare Erfahrung des Kampfes. Gut. Und das kann man damit so oder so umgehen. Ja. Aber weg von jeder Diskussion darüber, welcher Art, gehen wir gleich zum Vergleich. Ja. Nehmen wir Vietnamkrieg. Das waren nur die Bilder. Das waren vielleicht mehr kritische Bilder. Aber die kritischen Bilder kommen auch aus dem Irak. Und da gab es ja auch damals kritische Bilder. Aber es waren auch Bilder. Ja? Ob die Bilder affirmativ sind oder kritisch sind, sie bleiben die Bilder. Ich denke, das ist die gleiche Problematik, die ich gerade besprochen habe mit Baudrillard. Ja? Dieser Problem bei ihm, dass bei ihm diese mimetische Funktion immer noch hängt, ja? Er meint, dieser Krieg hat nicht stattgefunden am Golf, weil es keine kritischen Bilder gab, also die Realität gezeigt haben. Und vergisst, dass die kritischen Bilder sind auch Bilder. Ja? Und entweder alle Bilder haben keine Realität oder jedes Bild, aber so politisch zu entscheiden, ist ja absurd. Ja? Zu sagen, diese Bilder haben Realität, andere nicht. Ja? Okay, also Vietnamkrieg fand da auch nicht statt, ja? Sondern er findet statt eine kritische Berichterstattung und eine affirmative Berichterstattung. Gehen wir weiter. Ersten Weltkrieg. Schon Ernst Jünger schreibt im Sterngewitter, dass der Krieg für ihn nicht stattgefunden hat. Ja? Weil er saß immer da unten irgendwo und hat sich schützen wollen von diesen Explosionen. Ja? Also hat etwas explodiert, hat er das nicht gesehen, weil er Kopf nach unten gehalten hat. Hat er Kopf rausgesteckt, ist nichts passiert. Ja? Das war nur eine, so eine Geschichte. Und da gab es ja nichts zu sehen. Weil es war so eine Landschaft und das war eine Landschaft wie jede andere. Ja? Auch wie eine friedliche Landschaft. Also auch im Ersten Weltkrieg fand der Krieg nicht statt. Ja? Weil er als Krieg nicht erfahren worden war. Okay. Gehen wir zu Homer. Ja? Der Homer schreibt, dass für seine Helden der Krieg niemals stattfindet. Und zwar, entweder sind sie normal, dann kämpfen sie nicht, oder sie geraten in so eine Rage, dass sie nicht wissen, was sie tun. Und das nur dann verstehen, wenn sie das getan haben. Ja, aber das kann man, aber sie können sich auch nicht daran erinnern. Ja? Okay. Das heißt, dass der Krieg, und darüber schreibt er immer wieder Literatur, ja, dass der Krieg ist eine Art Erfahrung, die man schwer bekommen kann. Hat man sie bekommen, wenn überhaupt, in welchem Sinne auch immer, kann man das nicht situieren und einordnen und sagen, das ist der Krieg. Das ist vielleicht dieses oder jenes Ereignis. Aber ist es der Krieg? Es ist die Frage, die Badiou auch stellt. Ja? Man geht auf der Straße, da gibt es das und jenes und dann liest man, das war eine Revolution. Ja? Aber hat man in dieser Revolution stattgefunden? Man weiß es nicht. Ja? Ich hatte schon erzählt, ich hatte eine Bekannte, die war so eine alte Dame. Und sie ist ja vorbeigefahren in Petersburg, damals in Straßenbahn, und hat gesehen, so zwei Burschen, die irgendwo gelaufen sind, so Richtung Winterpalast. Ja. Und dann hat sie gedacht, wo laufen sie eigentlich hin? Ja. Und am nächsten Tag hat sie in Zeitungen gelesen, das war die Oktoberrevolution. Und da wurde, die sind ja hingelaufen, weil da die Regierung gestürzt wurde. Aber sie ist einfach weitergefahren, ja, in diesem Straßenbahn. Sie hat das Sie war dabei, aber hat es verpasst. Ja? Das heißt, für sie auch hat diese Oktoberrevolution nicht stattgefunden. Und so geht es weiter und weiter. Weil das ist generell bei Baudrillard der Fall. Das ist anregend, aber nicht konsequent. Ja? Und es ist anregend, nicht konsequent, weil er sagt, dieser Krieg hat nicht stattgefunden. Aber fragen Sie sich überhaupt nicht, wie ist der Status der Kriegsbilder überhaupt? Und wie ist das überhaupt, der Status der Feststellung, irgendetwas hat stattgefunden, ja, und so weiter und so fort. Ja. Er bleibt immer sozusagen bei einer anregenden Geste, aber geht in der Analyse nie weiter. Und, bei aller Liebe, wie gesagt, und ich würde ihn gerne begrüßen, also es ist irgendwie frustrierend, ja, weil man sich wirklich dann irgendwann fragt, ja, ja, was ist das? Okay. Hat die Analyse stattgefunden? das ist die Frage. Nicht, ob der Krieg stattgefunden hat. Das Problem, dass man traumatische Erfahrungen oder nicht alltägliche Erfahrungen, Ausnahmen, Erfahrungen des Ausnahmezustandes, wie man damit umgeht, wie man sie überhaupt einmalige Erfahrungen, wie man sie konstituiert, wenn man sie registriert, wie man mit ihnen umgeht, wie man sie historisiert, wie man sie interpretiert. Das sind sehr schwierige Fragen. Ja? Die kann man nicht reduzieren zu einem Schlagwort. Diese Verstände. Gibt es ja noch Fragen oder Reaktionen?
Vielleicht noch eine Frage zum Selbstmord. Also es ist ja bei Baudrillard so, dass er eigentlich schon diesen Selbstmord als ein lebensverneinendes Zeichen sieht. Aber im Grunde genommen, man bejaht ja mit dem Selbstmord das Leben. Weil man mal zeigt dann, wie wichtig es ist, damit.
Na gut, also ich werde, wie gesagt, das wird das Thema meines Vortrags sein, am Freitag, aber vorläufig kann man nur sagen, dass tatsächlich mit dem Tod mit dem Tod ist es so, der Tod ist tatsächlich ein Argument gegen den Kapitalismus, das muss man ehrlich sagen. Also in diesem Sinne bin ich so auf dem halben Weg wiederum, wie immer, ja, aber auf dem halben Weg mit Baudrillard einverstanden, ja, ehrlich gesagt. Der Tod ist ein Einwand gegen den Kapitalismus, weil sozusagen Kapitalismus als eine potenziell unendliche ökonomische Machtentfaltung in diesem gesetzlich regulierten Raum, ja so, wenn man so allgemein, so wie ich es beschrieben habe, ja, hat keine endliche Perspektive. Ja, das heißt, der Tod, und ich denke, das ist der Punkt von Baudrillard, der Tod ist für den Kapitalismus, für unsere Gesellschaft, die eine kapitalistische ist, ist nur etwas, was man überwinden muss. Ja, man entwickelt die Medizin zum Beispiel mit dem Ziel, dass die Menschen länger leben. Ja. Wenn Krankheit eintritt, dann versuchen wir, die zu heilen. Ja. Und wir wollen die ganze Zeit das Leben verlängern. Ja. Das heißt, wir gehen mit dem Tod nur negativ um. Ja? Und irgendwie denken wir, vielleicht wäre es gut, wenn wir ewig leben. Ja? Ja. Die Leute lassen sich zum Beispiel einfrieren, ja? Und dann aufgetaucht werden, ja? Und weiterzuleben. Ja? Oder die schaffen so Banks, ja, mit DNA, Strukturen, damit man sie dann wieder zum Leben aufwecken soll. In diesem Sinne kann man sagen, dass das Leben im Westen, dass der Tod im Westen keinen Sinn hat. Und da hat Baudrillard schon recht. Auf diesem halben Wege bin ich mit ihm einverstanden. Dann, wenn ich mich in der Situation eines Selbstmörders versetze, ja, der den Tod wählt als einen positiven Wert, ja, und sagt, ich will nicht überleben, sondern für mich ist der Tod, die Erfahrung des Todes wichtiger. Es ist besser zu sterben, als zu leben. Das haben viele gesagt. Tolstoi zum Beispiel, ich habe in einem anderen Zusammenhang auch zitiert, er hat gesagt, er muss die Medizin abschaffen, ja, generell. Weil es ist nicht zu beweisen, dass es besser ist zu leben, als zu sterben. Ja. Und deswegen war er generell gegen die Medizin in allen ihren Formen. Okay. Diese Position kann ich ja verstehen. Nur, für mich ist die Frage, ist es zum Beispiel, ist es in der Tat, und da fehlt mir meine kulturelle, zumindest scheinbar, ja, oder ich weiß nicht, meine kulturelle sozusagen Kenntnisse, ist es tatsächlich der Fall, dass islamistische Terroristen den Tod als Tod in seinen Wert setzen? Das ist nicht offensichtlich, weil zumindest in dem Sinne, in dem sie Islamisten sind, schreiben sie sich in der Islam-Tradition, religiöse Tradition, und dann ist der Tod instrumental und führt zum ewigen Leben. Ja? Wenn man aber Tod nur instrumentalisiert, uns als Schritt zum ewigen Leben begreift, dann ist es keine Wertung des Todes. Ja? Dann Tod ist wieder nur Übergangspunkt, wiederum zum Leben. Ja? Man könnte sagen, dass es zum Beispiel in römischer Zeit nicht war, der Fall war. Da waren die Philosophen da, die haben Selbstmord begangen, des Todes wegen. Das muss man aber alles auch analysieren. Ob sie zum Beispiel nicht an so etwas wie ewige Weiterexistenz in der Natur geglaubt haben und so weiter und so fort. Das heißt, um den Tod als Tod zu wählen, ist keine so einfache Aufgabe. Dafür reicht es nicht aus, einen Selbstmord zu begehen. Das ist wiederum so ein Problem mit der Baudrillard. Ja? Ich begehe Selbstmord, also habe ich den Tod gewählt. Das ist nicht unbedingt notwendig, das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen das weiter analysieren, wie ich diesen Selbstmord verstehe. Zum Beispiel, ich kann diesen Selbstmord verstehen nicht im islamischen Sinne als der Weg zum ewigen Leben für mich selbst. Aber ich kann zum Beispiel das als sinnvolles Opfer, vielleicht palästinensische Terrorismus, ja, geht's mir, als sinnvolles Opfer für das Weiterleben meines Volkes. Ja. In diesem Sinne ist dieser Tod einfach dient dem Leben weiter. Ja. Nur in einer anderen Form, aber trotzdem, ja, wird instrumentalisiert. Und so stelle ich die Frage, ob es so einfach ist, ob es irgendwie überhaupt je möglich ist sogar, den Tod als Tod zu wählen. Ja? Ob es je geschehen ist, oder wenn es nie geschehen ist, ob es theoretisch möglich ist. Also das sind für mich alles offene Fragen. Ja? Und da bin ich ja mit Ihnen einverstanden, dass letztendlich plötzlich der Selbstmord funktioniert als Beyond des Lebens. Nur Baudrillard will es nicht so sehen. Ja, er will es so sehen als Bejahung allein des Todes. Aber ob es wirklich klappt, ja, da habe ich wirklich meinen Zweifel. Auf jeden Fall ist die Frage ungeklärt. Ja, das ist ein offenes Problem.
Darf ich etwas dazu sagen?
Ja.
Ich habe das gelesen, aber leider weiß ich nicht mehr wo. Das war eine Analyse zu Entschuldigung, des Selbstmordes unter römischen Bedingungen.
Nein.
Ich kann mich nicht erinnern. Und da ging es darum, dass der Selbstmord unter den Umständen den Sinn der Rückaneignung des Körpers hatte. Also genau. Ich begehe Selbstmord unter römischen Bedingungen bedeutet, ich bekomme meinen Körper zurück. Der gehört nicht innerhalb. Also das hat viele Formen.
Ja, das ist das,
das
ja.
Das erinnert mich eben an diese These von Baudrillard.
Das erinnert an diese These, aber man muss ja diese ganze Geschichte mit der Römer auch weiterdenken. Ja? Weil die, da waren sozusagen, das waren die Philosophen, das waren gebildete Menschen, die Selbstmord begangen sind. Das war aristokratische Beschäftigung. Ja? Genauso wie in Japan. Ja? Und die waren alle belesen. Ja? Das heißt, sie waren zum Teil Platoniker, zum Teil Stoiker, zum Teil Empiristen, ja. Zum Teil das, zum Teil jenes. Ja. Das sind alle Theorien und das sind alle Lehren, die ein Weiterleben nach dem Tode akzeptieren. Ja. Oder in Aussicht. Ich frage mich, mit Ausnahme von Seneca vielleicht, wo ich mit Sicherheit sein kann, er hat an sowas nicht geglaubt, ja, und vielleicht an Ausnahmefall ist. Ja. Dann kann man sagen, Selbstmord von vielen japanischen Samurais hier ging auch in diesem völlig nihilistischen Sinne. Ja. Könnte man denken, ja, zumindest wenn man sie liest. Ja, geht's in diese. Aber das muss man alles untersuchen. Ja. Das muss man untersuchen zum Beispiel, ob das Nichts selbst im Sinne des Buddhismus, wo das Nichts das Bewusstsein Buddhas ist, ein Weg ist des Weiterlebens. Ja. Also was ich sagen will, ist, dass ich will nicht behaupten, dass es völlig unmöglich ist. Ja, das behaupte ich nicht. Ich will nur sagen, das bedarf einer sehr eingehenden Untersuchung. Ja. Das bedarf wirklich der vertieften Fragestellung nach der Lebensverständnis und Todverständnis dessen, der diesen Selbstmord begeht. Was versteht er unter dem Leben, was versteht er unter dem Tod, was will er damit erreichen? Ist es Akt innerhalb des Lebenszusammenhangs oder ist es Aufkündigung dieses Lebenszusammenhangs und so weiter und so fort? Das ist durch die reine Tatsache des Selbstmords nicht bewiesen, auch terroristischen Selbstmords auch nicht bewiesen. Deswegen diese ganze Ökonomie, symbolische Ökonomie, die klingt zwar plausibel, kann auch so gedacht werden, ja, sage ich nicht nein. Allerdings muss man wirklich untersuchen, ob sie so funktioniert. Ja, das kann ich weder bejahen noch verneinen. Momentan.
Auf jeden Fall noch mal ein Beitragszettel, wenn man das macht.
Ah?
Wenn ich das nicht verstanden werde.
Ja, ja, genau. Ja. Man muss mit den Leuten sprechen, und zwar man muss mit den Leuten sprechen nach ihrem Tod. Das wäre die gute Antwort, ja. Was sie dabei gemeint haben, hat es geklappt nach ihrer Meinung. Ja, und so, ja. Das wäre eine gute Lösung des Problems. Ja.
Mich beschäftigt dieser Punkt sehr, weil es gibt ja diese These, die Sie, glaube ich, auch vertreten mit den Untoten, würde ich jetzt sagen.
Yeah.
Die Untoten.
Yeah.
Und wenn es jetzt einen Lebenszusammenhang gibt und dann einen Selbsttodeszusammenhang gibt, aber eigentlich ist ja der Lebenszusammenhang der Zusammenhang der Untoten, dann ist ja der Tod auch kein Tod. Also die Frage ist eigentlich, die tönt nur lustig, die Frage ist eigentlich, ob der Selbstmord ein kapitalistisch immanentes, ob man das auch anschauen könnte als ein innerhalb der kapitalistischen Lebenssituation, ob der Selbstmord ein immanentes oder eins, was hinaus will, also ich kann es jetzt nicht besser.
Nein, kapitalistisch geworden. Nein, man hat Selbstmord begangen, auch ohne jeden Kapitalismus.
Ja, aber ich.
Das muss man schon sehen. Ja, aber jetzt glaube ich auch nicht, dass man Kapitalismus reduzieren kann. Es ist halt so, wenn ich über die Untoten spreche, was meine ich? Meine die Künstler. Ja, weil die Künstler sind Untoten. Warum? Es sind Vampire, sind Untoten. Warum? Weil sie ihre Werke, sie wollen nicht ihre Seele retten, ne? Und sie wollen nicht sterben, ja? Oder sie akzeptieren auch wieder, so. Aber sie wollen wohin? Sie wollen ins Museum. Ja? Was ist die Kunst überhaupt? Es kam von der Anerkennung und Ruhm. Ja, so. Im Wesentlichen. Nicht ums Geld, ja? Weil Geld spielt weniger Rolle. Geld kann man besser bekommen, ja? Effektiver, andere Weg. Aber Ruhm und Anerkennung. Ruhm und Anerkennung ist ein Museum. Ja? Und Museum ist so eine Vampirengruppe. Ja? Das ist, ja? Das heißt, man stellt ein Kunstwerk ins Museum für das Überleben in einer ungewissen Zeit. Das ist der vampirische Existenz. Das heißt, nicht für die Ewigkeit, weil Ewigkeit wird von Gott garantiert, nicht als sterblicher Körper, weil man befördert das Kunstwerk nicht in den Müll. Also ein Museum ist eine künstliche Institution, die dieses vampirische, untoten Existenz garantiert. Nicht zufälligerweise sind alle Vampire zum Teil Mumien, ja. Und das kennt man aus Museen, ja. Das British Museum, Louvre und so. Und sie sind alle Leute von High Culture, ja. Vampire sind noch High Culture gestalten, ja. Sie sind gut gebildet und so weiter, sie sind im Grunde Träger dieser Hochkultur, ja, sind Künstler. Wenn man so argumentiert, dann kann man sagen, dass für viele, für Mishima zum Beispiel, für Van Gogh, ja, und so weiter, war der Selbstmord ein künstlerischer Akt, mit dem man einen Ruhm bekommt und Anerkennung. Ja. In diesem Sinne gibt es auch kein richtiger Verzicht auf das Leben. Ja. Sondern Übergang aus lebendiger Existenz in eine andere Form der Existenz. Ja, zum Beispiel in Existenz im Ruhm. Also vampirische Existenz oder untote Existenz. Und ich glaube, viele Selbstmordattentate zielen auch darauf, ein Ruhm und Anerkennung, also im Sinne der Sich-Anschreibung, in einer kulturellen Tradition zu erreichen. Bei Seneca war es genauso. Ja? Er hat zum Beispiel nicht geglaubt an die Ewigkeit der Seele, aber an Ruhm hat er geglaubt. Gar keine Frage. Wie Römer genau. Also in diesem Sinne sage ich ja nach wie vor, mit Kapitalismus ist es allein nicht gemacht. Die Mechanismen des Selbstmords müssen analysiert werden im Kontext der jeweiligen Kultur und wie die jeweilige Kultur die Mechanismen des Überlebens regelt, welche Mechanismen man glaubt, welche man nicht glaubt, welche man benutzt, welche man nicht benutzt. Es ist alles relativ kompliziertes Regelwerk. Ja, da kann man mit Pauschalen, glaube ich, so aussagen. Wenig erreicht, wie das Baudrillard macht. Und man muss ja sicherlich dann fragen, wenn auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, welche Überlebensformen, ja, also Formen weiter Existenz nach dem Tod, der Kapitalismus vorsieht. Ja. Das heißt, welche Mechanismen bietet um den Kapitalismus an, der Weiterführung des Lebens, ja, nach dem Tod. Und wenn wir das analysieren, analysieren wir auch die Optionen für den Selbstmord als Verwendung dieser Möglichkeit. Und dann muss man Kojève, Kojève habe ich schon zitiert, gesagt, dass alles, was man in der Moderne, also im Kapitalismus, es beginnt mit Schreiben. Ja. Er sagt, das Schreiben ist eine langsamste Form des Selbstmords. Ja. Das ist eine berühmte Bestimmung. Aber genau, aber Kapital. Ja, Anhäufung des Kapitals, ja, das symbolisiert auch Bataille. hat die Form des Selbstmords. Weil man wechselt das Leben für das Kapital. Und zwar so, dass man stirbt und das Kapital bleibt. Ja, das heißt, bei jedem Austausch, bei jeder Akkumulation des Kapitals ist der eigene Tod mit eingerechnet. In der Form des finanziellen Erbes. Und tatsächlich, wenn man mit sogenannten Kapitalisten spricht, ja, das sind die Leute, die ihr Leben daran messen, wie viel Erbe sie hinterlassen und wie viel sie akkumuliert haben. Ja. Und das ist auch sicherlich zu verstehen als ein langsamer Selbstmord. Generell würde ich dafür plädieren, dass der Begriff Selbstmord sehr zu erweitern. Und in Betracht zu ziehen, dass zum Beispiel ein Unterricht ist auch eine Form des Selbstmords. Also ist die Philosophie. Es ist eine Übung in den Tod. Ja. Nicht wahr? Ursprünglich definiert. Ja. Das heißt, ein normaler Mensch sitzt nicht in einem Raum und spricht über Selbstmord. Ein normaler Mensch freut sich ja, und lebt. Ja. Zum Beispiel die Katze lebt, der Hund lebt. Ja. Sie begehen keinen Selbstmord. Aber der Mensch beginnt schon sein Leben mit dem Selbstmord. Ja. Er liest Bücher, schreibt Bücher, diskutiert über Islam und Kapitalismus und das und jenes. Das sind alle Formen des Selbstmords. Schon bevor der Selbstmord überhaupt begangen ist ja, und vorbereitet ist, schon darüber zu diskutieren, ist der Selbstmord. Weil statt sich zu freuen und wie Hund und Katze frei in der Natur zu leben oder im Haus, sind wir mit etwas beschäftigt, was unsere Lebenszeit tötet. Ja, wir bringen ein Opfer, das nur scheinbar nicht so groß ist wie das Opfer von jemandem, der sich mit dem Bombe sprengt. Eigentlich ist der langsame Tod, ja, der unsere Zivilisation das anbietet. Ja. In der ständigen Opfer des Lebenszeit für die Beschäftigungen, die eigentlich Zeichen des Todes sind. Symbole und Manifestationen des Todes innerhalb des Kulturs sein. Kann man auch so.
Ich bin jetzt nicht wirklich einverstanden mit diesem These, wenn ich das sagen darf. Nein, weil ich finde, also ich verstehe es hoffentlich auch richtig, aber für mich fehlt dazwischen die Ebene des Spiels. Und die Ebene des Spiels, finde ich, ist eine sehr wesentliche. Die kann auch verschiedene Formen annehmen. Unter anderem eben philosophieren kann man auch, man kann es natürlich auch als eine Ebene, auf einer Ebene des Selbstmords betreiben, in Raten, aber man kann es auch als ein Ereignis an sich und als Spiel erfahren. Und ich denke persönlich, dass es sehr viele Bereiche gibt, die beide Formen annehmen können. Sowohl die des Selbstmords als auch die des Spiels.
Beim Spiel ist es so, das Spiel per Definition, denken wir etwas, was sich wiederholt. Zum Beispiel ein Fußballspieler spielt Fußball und Fußball wird wiederholt. Am nächsten Tag gibt es ja wieder Fußball. Aber irgendwann stirbt dieser Fußballer. Ja, vielleicht während des Spiels, vielleicht so. Und dann hat man festgestellt, er hat nur 6 Spiele oder 20 Spiele oder 30 Spiele gespielt. Und das ist dann kein Spiel, ja, sondern sein Leben. Das heißt, was aus dem Spiel ein Nichtspiel macht, ist die Endlichkeit der Wiederholung. Und solange wir endlich sind, sind wir nicht spielerisch. Wir können nur spielerisch denken oder spielerisch reflektieren unsere Situation, wenn wir uns versetzen in eine göttliche Position, eine unendliche Iteration. Aber wir können das nicht. Ja? Ja? Weil wir müssen ganz, ganz klar sehen, jede 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, die wir ein Spiel angesehen haben, gespielt haben, angesehen haben im Fernsehen, oder was auch immer, die 40 Minuten, die wir durchgemacht haben in Richtung unseres Todes. Ja? Es ist 40 Minuten, die wir abgezogen haben von unserer Lebenszeit, die uns von Gott gegeben worden ist und verwendet für diesen Zweck. Ja? Das heißt, wir sind 40 Minuten, anderthalb Stunden am Tod näher, als wir früher waren. Ja? Und dass diese Überlegung nimmt dem Spiel das Spielerische ab. Ja? Ich glaube nicht.
Und der Ewigkeit die Ewigkeit.
Das kann man so und so sehen. Aber eine göttliche Position anzunehmen ist immer möglich. Man kann Spielerspiel sehen. Aber ein Spielerspiel zu sehen bedeutet nicht zu reflektieren, dass mich persönlich dieses Spiel zum Tode näher bringt. Und ich kann zum Beispiel das nicht. Immer wenn ich ein Fußball anschaue, ich tue das deswegen. Ich denke, ist es eine gute Art, Selbstmord zu begehen oder nicht so gut? Ja, das ist für mich ein Kriterium. Ist es die Art und Weise, wo ich meinen Tod näher bringen will oder nicht? Ja? Wenn ich ein Gott wäre, hätte ich diese Frage nicht gestellt und das Fußball jeden Abend echt genossen. Ja? Aber unter diesem Druck, ja, dieser Überlegung, wird meine Freude irgendwie vergiftet. Okay, ich muss ein Interview geben.